Reden über Medien. Der Podcast bietet Informationen, Diskussionen, Einschätzungen, Positionen zu Themen rund um Medien, Digitalität, immer im Kontext von Kindern und Jugendlichen. Ich spreche über Themen wie Medienerziehung, Medienbildung und die zunehmende Durchdringung digitaler Medien in Arbeitsfeldern der Sozialarbeit. Dieser Podcast ist für dich, wenn du in deinem Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest oder mit ihnen zusammenlebst. Dann kommst du sicher in die Situation, dass du mit ihrer Mediennutzung konfrontiert bist. Vielleicht bekommst du auch einen Spiegel zurück über deine eigene Mediennutzung. Du hast dich da auch entschieden, nicht einfach nur Zaungast zu sein, sondern so dieses vielbesprochene Kinder und Jugendliche begleiten in der Mediennutzung auch wirklich ernst zu nehmen und suchst einen Ort, der dir hilft, dieses Begleiten zu reflektieren, dieses Begleiten auch zu füllen mit ganz konkreten Tipps, was denn das bedeuten könnte. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge von Reden über Medien. Diesmal zum ganz aktuellen Thema Social Media Verbot in Australien. Ab dem 10. Dezember sind in Australien Social Media für unter 16-Jährige verboten. In dieser Folge werde ich darüber sprechen, was das bedeutet, was dieses Gesetz beinhaltet, wie Jugendliche damit umgehen, wie Erwachsene damit umgehen, wie Eltern damit umgehen. Und dann werden wir auch die Sicht der Plattformen anschauen, also was die jetzt unternehmen und welche Technologien die einsetzen und welche Vorteile und Schwierigkeiten das bringt. Und zuerst werfen wir einen Blick auf das Gesetz. Ab dem 10. Dezember ist es in Australien verboten, dass Jugendliche Accounts auf Social-Media-Plattformen besitzen. Die Verantwortung dafür, dass Jugendliche keine solche Accounts mehr haben, sind die Plattformen. Also da ist zumindest die Perspektive richtig geregelt. Bestraft werden können Social-Media-Plattformen, bei denen Jugendliche trotzdem Verbot Accounts betreiben können. Da wurden auch sehr hohe Bußen in Aussicht gestellt, wenn das nicht eingehalten wird. Was sympathisch ist, ist, dass keine Strafen vorgesehen sind für Eltern oder für Kinder, die das Gesetz umgehen und eben trotzdem über Social Media Accounts auf die Plattformen zugreifen. Spannend sind die Hintergründe, die man kennt. Das Gesetz wurde angekündigt kurz vor einer Wahl, bei dem der australische Premier wiedergewählt wurde. Dieses Gesetz hat in Australien eine breite Zustimmung, also jetzt von diesen Personen, die üblicherweise befragt werden, also den Erwachsenen. 77% der Australierinnen und Australier befürworten das Verbot. Es ist auch spannend, dass parteiübergreifend alle dieses Gesetz unterstützen, wie über das Gesetz gesprochen wird. Dann ist es so dieses typische Wir-Kämpfen für die Sicherheit unserer Kinder. Also es werden sehr wenig Argumente oder nicht sehr tief Argumente auch begründet, sondern an erster Stelle steht eigentlich dieser Schutz. Und das scheint auch die einzige Aufgabe zu sein, die Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen haben. Es ist auch nicht vorgesehen, die Plattformen zu regulieren. Es gibt da ganz spannende Stimmen auch von Jugendlichen, wir werden nachher kurz auf die noch eingehen, die sich über Klagen gegen das Gesetz wehren wollen, die selber sagen, für sie scheint es so, als würde dieses neue Gesetz den Hass und all die schädlichen Inhalte im Netz schützen und lieber Jugendliche davon abhalten, von den positiven Teilen des Internets zu profitieren. Und was spannend ist, ist auch die Art und Weise, wie umgegangen wird. Also man ist auf der einen Seite ist man umsichtig, indem dass man den Plattformen doch jetzt ein Jahr Zeit gibt, diese Altersverifikationen einzuführen. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Hin und Her, also noch Ende November, 10 Tage bevor dieses Verbot in Kraft getreten ist, wurden noch einzelne Plattformen in das Verbot reingenommen und andere wurden wieder rausgenommen. Da jetzt im letzten Fall wurde Twitch ins Verbot reingenommen und Pinterest wieder rausgenommen. Bei gewissen Diensten gibt es wie Unterschiede, also dass man sagt, so, YouTube Kids ist okay und das normale YouTube ist nicht okay. Also es zeigt sehr schön, wie schwierig es auch ist, klar darüber zu werden, was man jetzt wirklich verbieten will und was nicht. Wenn man dem so zuhört, klingt das so ein bisschen nach, wer halt gut lobbyiert oder nicht, oder wer gerade eine gute Geschichte kennt, wo etwas Schlimmes passiert ist, der kann beeinflussen, ob das Verbot jetzt auch für diese Plattform gilt oder nicht. Spannend auch ist, was man weiß über den Ursprung des Gesetzes, also wie das Ganze ins Rollen gekommen ist. Und man spricht davon, dass die Frau des Premierministers das Buch «Generation Angst» von Jonathan Haidt gelesen hat und dann ihren Mann dazu aufgefordert hat, da endlich etwas dagegen zu unternehmen. Also da gibt es einen Zeitungsbericht, der von dieser Geschichte erzählt. Nun interessiert es uns natürlich, was Jugendliche zu diesem Thema sagen. Und am prominentesten sind da diese zwei 15-Jährigen, Noah und Macy, die auf der Seite eines größeren Projekts eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Sie finden, dieses Gesetz ist unverhältnismäßig, also ein zu großer Eingriff im Gegensatz zu einem zu kleinen Nutzen. Und sie bringen vor allem auch ein, dass ihre implizite Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, insbesondere zu politischen Themen. Beide dieser Jugendlichen sind politisch aktiv und sehen jetzt mit diesem Bann eine Einschränkung ihrer Tätigkeiten, weil ihr Engagement zu einem großen Teil über Social-Media-Plattformen stattfindet und sie diese Rechte dann nicht mehr ausführen können. Dann gibt es verschiedene qualitative und quantitative Studien, wo Jugendliche befragt werden, wie sie sich zu diesem Gesetz stellen, was sie dazu finden. Über 70% dieser Jugendlichen haben gefunden, das ist eine schlechte Idee. Die gleichen 70%, ein bisschen mehr, 72%, die sind absolut überzeugt davon, dass sie Wege finden werden, dieses Gesetz zu umgehen. In der qualitativen Studie sieht man noch ein bisschen tiefer rein in die Art, wie Jugendliche denken zu diesem Thema. Sie sehen Probleme, sie erleben auch, dass gewisse Sachen schwierig sind und sie wünschen sich aber mehr Begleitung durch Erwachsenen. Sie wünschen sich, dass Erwachsene mit ihnen diese Probleme angehen und nach Lösungen suchen und sehen ein reines Verbot als unverhältnismäßig an. Und Jugendliche bringen da auch verschiedene Themen aufs Parkett, also in diesen verschiedenen Forschungsprojekten. Und ein Teil, der ist, sag ich mal, nachvollziehbar. Sie argumentieren damit, dass Social Media vor allem dazu dient, mit Freunden in Kontakt zu sein, mit Freunden auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, sich vernetzen zu verschiedenen Themen und dass sie halt das als schade empfinden, wenn das wegfällt. Dann kommen auch solche Argumente, dass Jugendliche selbst sehen, dass vor allem für Jugendliche mit Schwierigkeiten, die vielleicht gewisse Handicaps haben, dass für die diese Art der Kommunikation noch viel wichtiger ist als für sie selbst. Und ein weiterer Blick, den ich auch ganz spannend finde, ist, dass sie zur Diskussion bringen, dass in der heutigen Zeit so etwas wie Creator sein ein Stück weit ein Beruf ist oder ein Berufswunsch ist und dass Kinder, Jugendliche, die schon früh anfangen, sich in diesem Gebiet zu betätigen, dass die jetzt den Zugang zu ihren Accounts verlieren, dass sie die Möglichkeit verlieren, sich als Creator und Creatorinnen zu betätigen. Es gibt auch Zeitungsberichte über konkrete Beispiele von Musikerinnen, die sind halt erst 15 und haben jetzt ganz lange daran gearbeitet, sich auch auf TikTok eine gewisse Fanbase zu erarbeiten und sie stehen jetzt vor der Situation, dass diese Fanbase wegfällt. Und ich denke, dieses Beispiel zeigt sehr schön, Erst jetzt ist gerade eine Doc erschienen über Anna Rossinelli und ihre Band im SRF. Und da wird auch gezeigt, dass neben dem Musikersein ein immer größerer Teil diese Bewirtschaftung von Social Media ist. Dass man heute solche Karrieren fast nicht mehr machen kann, wenn man gleichzeitig nicht ein Stück weit auch Creator und Creatorinnen ist. Also diese Fähigkeiten, die dann entwickelt werden oder die Stärken sein können von Kindern und Jugendlichen, die können nicht mehr geübt werden. Und im Falle von Australien gibt es jetzt diverse Creator und Creatorinnen, die ihre Accounts vom einen auf den anderen Tag einfach verlieren. Und eine andere Art, wie Jugendliche mit diesem Verbot umgehen, ist, dass sie sich organisieren, wie das Gesetz umgehen werden kann. Eine der einfachsten Arten ist, dass sie jetzt sich auf Apps stürzen, die eben nicht auf dieser Liste ist. Da gibt es drei Apps, die in Diskussion sind. Das sind die meist downgeloadeten Apps in ganz Australien von dem letzten Monat. Das ist Yo, Lemonade und Coverstars. Das eine App, das Lemonade, ist auch von TikTok und ByteDance. Ich habe diese Apps nicht genau angeschaut. Ich habe aber schon Berichte gesehen von Medienschutzexperten aus Australien, die diese App als noch problematischer einschätzen als die Apps, die jetzt verboten werden. Also das ist eine Art, wie Jugendliche damit umgehen. Und bevor wir darauf eingehen, darüber zu sprechen, was Jugendliche sonst noch machen, um dieses Verbot zu umgehen, muss man wissen, wie diese Alterserkennung organisiert ist. Denn viele dieser Tätigkeiten, die behandeln natürlich diese Sicherheitsmechanismen. Und bevor man nicht weiß, was die Sicherheitsmechanismen sind, macht quasi diese Umgehung nicht so einen Sinn. Darum einen kurzen Dive in die Alterserkennung und wie das organisiert wird. Es gibt verschiedene Techniken, die da zur Anwendung kommen. Die Plattformen sind wie selbst dafür verantwortlich, welche sie wählen. Zum Schluss müssen sie einfach beweisen können, dass sie genug dafür getan haben. Also, es gibt einerseits die Gesichtserkennung. Also, eine Möglichkeit ist, dass der User, die Userinnen Fotos herauflädt und diese Fotos werden dann mit Datensätzen verglichen. So kann das Alter eingeschätzt werden. Eine andere Möglichkeit ist, die Face-ID-Funktion auf dem Handy zu nutzen und die wird dann eingeschickt. Das ist hauptsächlich in Gebrauch, eine Firma, die in Singapur zu Hause ist. Also Sie sehen hier schon, da gehen relevante Daten über Ländergrenzen hinaus. Eine weitere Möglichkeit ist, Ausweise zu scannen, also da gelten Führerscheine, Pass oder staatliche ID-Karten, die eingescannt werden und dann geprüft werden. Anscheinend müssen die Plattformen eben auch verlangen, dass andere Ausweise gescannt werden können. Da sind aber die Regeln auch noch nicht ganz klar. Eine andere Möglichkeit ist, sich mit Banking und E-Banking-Logins quasi zu verifizieren, dass man ein Bankkonto hat und oder mit Kreditkarteninformationen, wo das Alter auch hinterlegt ist. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass die Plattformen selbst anhand von Daten und Algorithmen das Verhalten von Kindern und Jugendlichen analysieren und so feststellen können, ob sie unter oder über 16 Jahre alt sind. Nun kommen wir also zu den Umgehungsstrategien, die Jugendliche nutzen, um diese Alterserkennung aus dem Weg zu gehen. Auf der einen Seite nutzen sie VPNs, das sind Dienste, die dem Dienst, den man erreichen möchte, vorgaukeln, dass man in einem anderen Land ist. Also auch hier wieder entsteht ein Tunnel in ein anderes Land auf einen Access Point, der dann von dort aus das Konto anmeldet, das man zum Beispiel bei TikTok machen müsste. Und dann erkennt die App nicht, dass man in Australien ist, sondern man ist in dem Land, da ist es erlaubt. Und so kann man die Sperre
umgehen.
Etwas anderes, das am Laufen ist, und da gibt es verschiedene TikToks von Jugendlichen, die darüber erzählen, meistens anonymisiert, weil sie eben auch sagen, dass sie das eigentlich beschämt, dass sie wie gezwungen werden, ihre Eltern zu hintergehen, aber die sind daran, ihre Accounts auf E-Mail-Adressen ihrer Eltern oder ihrer älteren Geschwister umzumelden. Das machen sie ohne ihr Wissen, sie haben halt Zugang zu ihren Handys und zu ihren Accounts und melden dann ihre Accounts auf die E-Mail-Adressen oder auf andere Zugangsdaten von Eltern und älteren Geschwistern ein. Und ein Vorgehen, das man schon kennt, ist, dass halt Jugendliche dann auch dabei sind, Geräte verschwinden zu lassen, die sie dann als Zweitgeräte parallel nutzen können, die dann eben mit anderen Accounts angemeldet sind, als die, die sie offiziell eben nicht mehr haben. Dann gibt es verschiedene Anleitungen zu algorithmischen Manipulation. Das heißt, sie fangen an, in ihren Social Media Gartengruppen beizutreten oder da Emotionen zu suchen über Wanderungen und Gartenzwerge und Häkelgruppe, die also so typisch sind eigentlich für Erwachsene ab einem gewissen Alter. Und sie sind auch dabei, Techniken zu entwickeln, also wie Fake-Gespräche zu führen, um dem Algorithmus das Gefühl zu geben, dass sie schon älter sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann so Konversationen führt, wo man halt ganze Sätze macht, weniger Smileys benutzt und so weiter und so fort, um dem Algorithmus quasi vorzugaukeln, dass man schon erwachsen ist oder einfach älter ist als 16 Jahren. Dann wurden all diese Gesichtserkennungs-Apps und Funktionen getestet und da hat man herausgefunden, dass man mit Masken, die man eigentlich kaufen kann, so alte Menschenmasken, diese Face-IDs überrumpeln kann. Es gibt auch verschiedene Geschichten darüber, wie Kinder dabei sind, Fotos von ihren Eltern oder von ihren älteren Geschwistern quasi zu machen oder Gesichtsscans zu machen, damit sie die dann zur Verfügung haben. Und ob dies mit oder ohne Einwilligung der Eltern funktioniert oder gemacht wird, weiß man nicht. Da wird es wahrscheinlich verschiedene Arten geben. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie sich Erwachsene zu diesem Gesetz stellen. Und da gibt es wahrscheinlich ähnliche Diskussionen, wie sie im Moment bei uns geführt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die noch ein bisschen pointiert sind, weil halt die Aktualität noch viel mehr auf dem Tisch ist. Also es gibt so die Eltern auf der einen Seite, die finden, ja, das braucht es endlich. Die sich auch wünschen, dass Plattformbetreiber mehr bestraft werden, mehr in die Verantwortung gezogen werden. Dann gibt es verschiedene Psychologen, Medienwissenschaftler, die eher kritisch sind, die darauf hinweisen, dass halt eben auch Gesundheitsinformationen auf diesen Plattformen gesucht wird. Es wird auf verschiedene Arten werden vulnerable Gruppen hervorgehoben. Und man irgendwie weiß, dass vulnerable Jugendliche besonders darauf angewiesen sind, diese Kontaktmöglichkeiten zu haben. Da Stärkung finden mit Peergroups, die eben weit weg sind. Man muss da vielleicht auch im Auge behalten, wie groß das Australien ist und dass, wenn man da in einem kleinen Kaff wohnt und der einzige LGBTQ-Jugendliche im Umkreis von 2000 Kilometern ist, wie eminent wichtig das für diese Gruppen eben der Austausch und der Kontakt mit Peergruppen sind. Dann gibt es noch natürlich auch so dieser Blick aus der Seite der Cybersecurity, die sagen, hey, wir können nicht Sicherheit herstellen, indem wir einfach den Zugang von Kindern quasi verbieten. Man müsste wie jegliche Kommunikation abbrechen. Also Leute, die mit einer bösen Absicht mit Kindern kommunizieren wollen, die werden andere Plattformen finden, um dies eben zu machen können. Und auch hier wieder der Link. Man geht dann halt wieder davon aus, dass diese Alternativen, die dann an die Stelle treten der heutigen Apps, dass die dann umso weniger reguliert sind und es noch schwieriger sein wird, da eben verhindern zu können, dass solche Kontakte zustande kommen. Was sagen die Plattformen dazu. Verschiedene der Plattformen haben so Meta-Mitteilungen gemacht, wo sie einerseits mitteilen, was jetzt welche Folgen haben wird, welche Accounts sie sperren. Die meisten Accounts weisen dann wieder darauf hin, dass man seine Daten auch herunterladen kann, bevor man eben den Zugang zu den Accounts verliert. Die meisten sagen auch, hey, wir behalten die Accounts, bis man 16 ist und man kann sich dann wieder anmelden. Dann eine Unterscheidung ist, welche Möglichkeiten sie anbieten, um eben diese Altersregistrierung zu machen. Natürlich versprechen sie auch, dass sie die Daten sorgfältig behandeln und dann sofort wieder löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden können. Was man so aus dem Prozess schon weiß, also die haben schon angefangen, diese Verifikationen einzuführen, ist, dass verschiedene Jugendliche auch berichtet haben, mit dem Alter falsch eingeschätzt worden zu sein und jetzt eben ausgeschlossen sind, jetzt schon von ihren Accounts, und sie haben, wie sagt man, Requests gemacht, um diese Einschätzung wieder zu berichtigen, und wie es halt so ist bei den Plattformen, bekommen keine Antwort. Die sagen jetzt natürlich, dass sie überfordert sind, dass zu viele Anfragen kommen. Also hier sind Sachen, die denn noch nicht fertig geregelt sind. Laut Gesetz müssten die Plattformen erreichbar sein, auch damit Eltern für ihre Kinder quasi die Accounts wieder freischalten können. Was ich jetzt noch spannend finde, ist, dass zum Beispiel YouTube jetzt halt auch darauf hinweist, dass alle Bemühungen, die sie in den letzten paar Jahren gemacht haben, um Accounts sicher zu machen, dass die jetzt eben nicht mehr funktionieren. Weil bei YouTube ist es ja speziell, YouTube kann man auch schauen, ohne dass man ein eigenes Konto hat. Inzwischen ist es aber bei YouTube möglich, dass Kinderkonten mit Elternkonten verknüpft sind und da gewisse Einstellungen gemacht werden können. Je nach Alter werden gewisse Inhalte schon herausgefiltert und so weiter. Und all diese Maßnahmen, die werden jetzt nicht mehr möglich sein. Ja, und so bleibt dieses Gefühl da. Also die Plattformen sind noch erreichbar, man kann da Inhalte noch konsumieren, man kann die Inhalte aber einfach nicht mehr organisieren, man kann sich nicht mehr für etwas Bestimmtes interessieren. Was das für Folgen haben wird, das wissen wir im Moment noch nicht. Ja, und was am Schluss noch bleibt, sind so ein paar gesetzliche oder regulatorische Unsicherheiten. Da geht es vor allem um Datenschutz. Auf der einen Seite sind die Plattformen verpflichtet, diese Altersverifikationen datenschutzsicher oder datenschutzarm zu machen. Also sie müssen sich an die bestehende Gesetze richten. Das kann einerseits so gelöst werden, dass man halt Drittfirmen anstellt. Also alle Daten sind bei dieser Drittfirma und die Plattform bekommt einfach eine Zusicherung oder nicht. Und hier stellt sich natürlich wieder die Frage, was macht dann diese Drittfirma? Wer ist die Drittfirma? Wo ist diese Drittfirma? Welche Rechte hat die? Auch die müssen wahrscheinlich versprechen, dass sie es irgendwann löschen. Aber da besteht natürlich sehr viel Unsicherheit und Grauzonen. Und man weiß irgendwie nicht, wie das sicher gehandhabt werden soll. Und etwas anderes, das auch von so Cybersecurity-Experten angesprochen wird, ist, dass man erwartet, dass ganz viele so Gesichtserkennungs-Cams mit dieser Regulierung kommen, also dass man von verschiedenen Apps dann halt wie Spam-Mails bekommt, wo man aufgefordert wird, sich eben Alters zu verifizieren. Und das trifft ja nicht nur Kinder, sondern das kann auch Erwachsene treffen, und dass man dann eben umgeleitet wird auf Drittwebseiten und sich da identifiziert, zum Beispiel mit den Bankkontodaten oder mit dem eigenen Ausweis, und man dann aber nicht da ist, wo man meint es zu sein, sondern irgendwo ist, wo eben Leute mit verbrecherischer Motivation quasi diese Daten sammeln, wie zum Beispiel auch Kreditkartendaten. Weiter gibt es auch schon Berichte von Webseiten, die gefälschte Accounts zur Verfügung stellen, also wo Erwachsene quasi die Altersverifikation machen und diese dann zum Verkauf anbieten. Soweit ich gelesen habe, ist es auch noch nicht ganz klar. Während es gibt ja noch immer die Möglichkeit, dass man diese Plattformen nutzt, ohne sich eingeloggt zu haben, und da scheint es auch noch eine Unsicherheit darüber zu geben, ob das jetzt auch verboten ist oder nicht verboten sein soll. Ein weiterer Punkt, der auch angesprochen ist, ist, man ist sich auch noch nicht sicher, welche Auswirkung dieser Bann auf die Creator-Wirtschaft haben wird. Man geht davon aus, dass allein in Australien etwa 9 Milliarden australische Dollar, das sind etwa 5 Milliarden US-Dollar, umgesetzt werden in diesem ganzen Sphärenbereich von Creator und Creatorinnen. Also das ist einerseits ist das Geld, das Plattformen verdienen mit Creator und dass Creator ihnen eben auch selbst verdienen, indem dass sie irgendwelche Produkte oder Plattformen oder eben Lifestyles und sonstige Angebote über Social Media verkaufen. Also man denkt da zum Beispiel an das Geschäftsmodell in YouTube, da muss man Views generieren, da muss man Likes generieren. Wenn man eine gewisse Grenze dieser Likes überschreitet, kann man dann seine Videos verkaufen. Also nicht nur mit Werbung, sondern eben einfach mit unterhaltsamen Sachen, die man produziert, wo man die Leute dazu bekommt, seine Inhalte zu schauen. Und wenn jetzt da eben Leute draufgehen, die keinen Account mehr haben, dann können diese nicht mehr nachweisen, dass sie diese Grenzen erreichen. Dann gibt es auch Accounts, die zum Beispiel mit Kinderlieder funktionieren oder mit Tests für Kinderspielzeuge, und da sind natürlich die Zusammenhänge noch enger. Dieses ganze Konstrukt um Creator und Creatorinnen, um Sponsoring und andere Geschichten, das bekommt jetzt natürlich auch ein Stück weit einen Imageschaden. Und verschiedene Creator haben schon angekündigt, dass sie aus diesen Gründen Australien verlassen werden. Also so diese Reaktionen, die man vielleicht kennt aus anderen Regulierungsmaßnahmen, die treffen auch in der Creator-Wirtschaft ein. Ja, und somit sind wir am Schluss von dieser, schlussendlich ist es eine Medienschau von Berichten aus Australien und wie da der Stand der Dinge sind. Für mich bestätigt sich in weiten Teilen die Sachen, die wir befürchten hier. Also, dass es einerseits nicht dazu führen wird, dass Jugendliche dann plötzlich nach draußen gehen und spielen und Gesellschaftsspiele machen, sondern dass sie dann eben noch mehr Zeit investieren müssen, um die Social Medias zu konsumieren oder Zugriff zu haben, weil sie diese ganzen Umgehungsmaßnahmen machen müssen, dass es da einen Keil gibt zwischen den Eltern und den Kindern, weil Kinder anfangen, Ausweichhandlungen zu machen. Man kann auch davon ausgehen, dass diese Eltern zum Teil das dann rausfinden und dass das dann zu Streit führt und zu neuen Regeln führt und zu ganz viel Enttäuschung auf beiden Seiten. Dann finde ich bedenklich eben auch diese Ausweichhandlungen. Da wird dann auf Plattformen zugegriffen, da wird dann vielleicht, also da entstehen wie so ganz viele kleine Zugangswege für so, also die sind wie kleine Sicherheitslücken, die gefüllt werden, da werden gerade die ganz bösen Menschen sich darauf stürzen, eben diese Scams sind ein gutes Beispiel. Ich kann mir dann eben auch gut vorstellen, dass so in diesem ganzen Cyber-Grooming-Bereich, wo Erwachsene mit bösen Absichten Kontakt mit Jugendlichen aufnehmen, gerade so dieses, hey, ich kann dir helfen, einen Account zu erstellen, ich mache das für dich. Und dann ja, hat man dann Jugendliche, die Accounts benutzen, die irgendwo im Hintergrund eben auch von Erwachsenen kontrolliert werden können. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Verbot auszunutzen, zu Ungunsten der Sicherheit. Für mich dann immer noch ganz ein wichtiger Punkt ist dieser ganze Teil von vulnerablen Gruppen, die eben angewiesen sind auf diese Vernetzung, die eben mit Hilfsangeboten und mit Beratungsangeboten verbunden sind, und die fallen jetzt quasi wie in einen leeren Raum. Und die Einzigen, die das dann gut finden, sind Politiker, die einfach mit Parolen arbeiten können, die dann sich als Kinder- und Jugendschützer aufspielen können und eben nicht mit den Folgen schlussendlich sich dann auseinandersetzen müssen. Ja, so viel zu diesem Social-Media-Verbot in Australien-Thema. Ich danke dir dafür, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du mitdiskutierst, wenn du deinen Kommentar hinterlässt, wenn du vielleicht die Umfrage nutzt, um mir eine persönliche Mitteilung zu hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge und tschüss.